Okay, welcome to the lecture this Friday. I apologize for being a little late today. We had just a technical problem in the part of the building where my office is located, so we all had to leave and wait for like a quarter of an hour until we could go back. So hope it's okay. Now, I think this time it's a little bit too loud. No? Okay, so let's start with the summary of Monday. We finished the discussion about basic optics with some more words about the brightness of an image. And we... Bitte? And then we have defined the termini of illumination and focal ratio as some quality factors if it comes to optical telescopes. The bigger part of the lesson on Monday was about optical telescopes and how they are actually realized. And here I've only shown you the general, or better to say, a schematic design, and not specific technical solutions to the problem of constructing optical telescopes, as this is more or less a lecture on its own. I made a list where I compared the different characteristics of refractors and reflectors. And I've also tried to explain why there are different solutions, how or where to place the focus of a reflecting telescope. And then finally, I also shortly summarized, so to say, the second part of the optical device that we are using, not only the telescope, but also the detector that actually brings the image to life, which is today usual a charge couple device. And the end of the lecture on Monday, I used to show you some realistic examples, what actually happens to a point source if one or the other aberration takes place. Okay. To finish this chapter about optical telescopes. Okay, gibt's noch Fragen zum Montag im Nachgang? Gut, dann habe ich noch Ankündigungen zu machen. Ich mache die gleich mal zum Beginn der Stunde. Sie haben es vielleicht schon in anderen Veranstaltungen gehört, dass es dieses Jahr eine universitätsweite Studierendenbefragung gibt zur Qualität der Lehre, aber auch zur Universität und ihrer Administration an sich. Und wir als Lehrende sollen Sie dazu auffordern, an dieser Evaluation, die online durchgeführt wird, doch bitte möglichst zahlreich teilzunehmen. Das Ganze beginnt nächste Woche, also am 26. November. Ab da besteht die Möglichkeit, dass Sie diese Evaluation durchführen, online. Das heißt, es dauert so 20 Minuten, wenn man alle Fragen wirklich sich durchliest und ausführlich beantwortet. Und das Ganze ist offen bis Jahresende. Da sollen Sie also bitte teilnehmen, um die Qualität der Lehre insgesamt, aber auch Abläufe, die ansonsten Ihr Studium betreffen, sowas wie Rückmeldungen, Hilfe bei Wohnungssuche, was alles, was Ihr Universitätsleben betrifft, zu evaluieren. Das ist also die uniweite Studierendenbefragung. Und das Ganze finden Sie auf einer Webpage, wie immer, www mit dem treffenden Namen Studierendenbefragung. Und dann geht es weiter mit unifrankfurt.de. Sie werden das sicher dann im Laufe der nächsten Woche in allen möglichen Veranstaltungen zu hören bekommen. Wir haben auch so einen kleinen Film, also Werbungsfilm geschickt bekommen. Wenn am Ende der Vorlesung noch Zeit ist, dann lasse ich den auch mal kurz ablaufen. Können Sie sich ein bisschen amüsieren, wie dafür Werbung gemacht wird. Aufgrund dessen, weil es diese universitätsweite Studierendenbefragung gibt, findet im Allgemeinen zunächst mal keine Evaluation der einzelnen Lehrveranstaltungen, die Sie besuchen, statt. Da ich die Evaluation dieser Veranstaltung aber auch brauche, habe ich extra eine beantragt. Also Sie werden dann auch in der Vorlesung nochmal diese Ihnen, wenn Sie schon in einem höheren Semester sind, Ihnen schon bekannten Fragebögen ausfüllen, wo Sie diese Veranstaltung alleine bewerten sollen. Ja? Das wird dann voraussichtlich im Dezember oder Januar stattfinden. Das konnten die mir nicht so genau sagen, weil die auch nicht dieses Jahr wissen, wie das alles mit dieser Online-Bewertung parallel abläuft. Ja? Aber auch da würde ich Sie dann bitten, ich werde das dann auch auf der Homepage auch nochmal ankündigen, wenn ich den genauen Termin weiß, dass Sie da mitmachen und das eben dann hier ausfüllen. Und dann gibt es noch eine weitere Ankündigung, die den Montag betrifft. Und zwar alle, die in der Übungsgruppe beim Clemens Beinrucker sind, die müssen am Montag in einen anderen Raum ausweichen. Das ist die Übungsgruppe B beim Clemens. Und die Übung wird stattfinden am ausnahmsweise, also nur diesen Montag, dann im Raum 01310. Wir hängen aber auch nochmal einen Zettel an den Übungsraum, falls Sie es bis Montag vergessen haben, dass Sie es dann doch noch finden. Okay. Gut. So viel zu den Ankündigungen. Dann hatte ich am Montag schon gesagt, wir haben die optischen Teleskope abgeschlossen, aber das ist ja nicht alles, was man so braucht, wenn man Astronomie betreiben will oder zumindest, wenn man es heute betreibt. Und was ich heute in der Stunde machen möchte, ist im Prinzip alle anderen Typen, die es noch so gibt von Teleskopen, zu behandeln. Allein an der Tatsache, dass das alles in einer Stunde passiert, werden Sie schon sich denken können, das wird ja eher oberflächlich sein. Wir werden einfach mal die Messprinzipien der anderen Teleskoptypen besprechen und auf die ein oder andere Problematik zu sprechen kommen. Und um Sie nochmal dran zu erinnern, warum wir eigentlich Teleskope in verschiedenen Wellenlängenbereichen brauchen, habe ich zunächst noch mal dieses Bild mitgebracht von der Transparenz der Erdatmosphäre. Das ist jetzt etwas anders aufgetragen, als wir das beim ersten Mal gesehen haben. Es ist vom Informationsgehalt ein bisschen reduziert. Also hier aufgetragen auf der Achse ist jetzt die relative Transparenz. 1 heißt also komplett durchlässig, 0 heißt komplett undurchlässig. Und hier unten ist dann nur die Wellenlänge aufgetragen auf einer logarithmischen Achse in Einheiten von Metern. Und zu Ihrer Orientierung ist dann hier oben aufgezeigt, welchen Bereich im elektromagnetischen Spektrum das jeweils entspricht. Was wir also die letzten Stunden behandelt haben, waren die optischen Teleskope, die dafür da sind, das optische Fenster hier zu untersuchen. Das ist also hier angedeutet. Und womit wir jetzt beginnen werden, ist das zweite große Fenster, das wir sozusagen auf der Erdoberfläche offen haben. Und das ist hier hinten das Radiofenster. Das heißt, deshalb Radiofenster, weil es eben den Wellenlängenbereich oder den großen Wellenbereich der Wellenlänge von Radiowellen, aber auch Mikrowellen abdeckt. Und die Teleskope funktionieren in diesem Wellenlängenbereich hier alle nach dem gleichen Prinzip und sind gesammelt unter dem Begriff Radioteleskope. Okay, so, damit fangen wir jetzt an. Das ist dann das Kapitel 5.1.3 im Skript. Radioteleskope. Zunächst die Motivation, warum will man eigentlich zusätzlich zu optischen Teleskopen auch im Radiobereich schauen? Im Prinzip ist das mehr oder weniger per Zufall passiert, dass man gemerkt hat, bei anderen Messungen von Radiowellenlängenstrahlung, dass es da einen konstanten Untergrund gibt, der nicht von der Erde kommen kann. Und dann hat man sich zunächst mal gefragt, wo der eigentlich her ist und hat dann hinterher gemerkt, okay, der kommt also auch aus dem All auf uns zu und birgt einfach eine zusätzliche Informationsquelle. Und bei genauerer Untersuchung, gerade auch der Durchlässigkeit der Atmosphäre, hat man dann festgestellt, es gibt eben dieses zweite große offene Beobachtungsfenster für elektromagnetische Strahlung. Und weil das auch einen größeren Wellenlängenbereich abdeckt als jetzt zum Beispiel das optische Fenster, wollte man das dann eben gerne auch für die Astronomie nutzbar machen. Sie werden das im Lauf Ihres Studiums noch an verschiedenen Stellen merken. Die Physiker sprechen da gerne von verschiedenen Sonden zur Untersuchung der gleichen Objekte. Und im Prinzip sind die verschiedenen Wellenlängen, auf denen elektromagnetische Strahlung emittiert wird, sind eigentlich verschiedene Sonden, um sich die gleichen Objekte immer wieder in anderen Wellenlängenbereichen anzuschauen. Was man dann daraus lernen kann, sind eben einfach, jeder dieser Wellenlängenbereiche kann im Prinzip genutzt werden, um sich eine bestimmte Charakteristik des Objekts im Detail zu betrachten. Und genau darum will man sich eben möglichst auch das komplette elektromagnetische Spektrum erschließen. Wenn es ans Messprinzip geht, dann ist einfach aufgrund der großen Wellenlängen, die Sie hier haben, es ist ja niederenergetische Strahlung als im Vergleich zur optischen, damit wird die Wellenlänge größer, da muss man sich was anderes einfallen lassen. Zunächst mal, um die Strahlung als solche zu sammeln, dazu benutzt man auch wieder Spiegel, in dem Fall dann in der Regel Paraboloide, also Parabolspiegel, und die sind jetzt aber ja aus anderen Materialien aufgebaut als für Strahlung im optischen Wellenlängenbereich. Man kann reflektierende Bleche benutzen, hört sich jetzt zunächst so an, als wäre das genau das gleiche wie ein Spiegel. Da ist aber die Frage, wann ist denn ein Blech eigentlich reflektierend für Radiowellenlängen? Und das sieht dann etwas anders aus als den typischen Spiegel oder die typische Spiegeloberfläche, die Sie kennen. Und dass das so ist, merken Sie auch an der Alternative dazu. Man kann nämlich auch diesen Parabolspiegel einfach aus Drahtgeflecht aufbauen. Und das ist natürlich praktisch, denn Sie brauchen zur Messung dieser Wellenlängen sehr große Spiegeldurchmesser. Und dann ist es prima, wenn Sie das mit möglichst leichtem Material machen können. Und da ist so ein Drahtgeflecht dann doch gut geeignet. Dieser Spiegel macht jetzt nichts anderes als die Linsen oder auch die Spiegel in einem optischen Teleskop. Der sammelt nämlich zunächst mal die einfallende Strahlung in seinem Brennpunkt. Nun müssen Sie aber die die Strahlung, die Sie da aufsammeln, die müssen Sie ja irgendwie abtransportieren, umwandeln in ein Signal, mit dem Sie was anfangen können. Dass Sie mit Ihrem Auge oder anderen optisch sensitiven Geräten da nicht mehr arbeiten können, das dürfte Ihnen klar sein, denn wenn Sie um sich schauen, dann sehen Sie ja keine Radiowellen und Sie können mir glauben, wir sind hier umgeben von zahlreichen Radiowellen. Also gibt es so Statistiken, wie viel elektromagnetische Strahlung pro Minute oder Sekunde durch unseren Körper durchgeht, und das ist dann manchmal schon erschreckend. Ja. Aber es passiert ja nichts. Zunächst, hoffentlich. Ja, was Sie machen müssen, um diese Strahlung aufzusammeln, ist nun, Sie arbeiten mit einem Dipol. Und allgemein nennt man das die sogenannte Speiseantenne. Die kann dann realisiert sein als eine Dipolantenne. Und die sollte natürlich möglichst gut gegen andere Strahlung abgeschirmt sein, dass sie also wirklich auch nur auf die interessierende Strahlung, die da gesammelt wird, sensitiv sind. Und die macht dann nichts anderes als die Antenne, die früher an so einem, die Antenne, die an einem Radio auch dran ist, die führt nämlich die aufgenommene Leistung ab, und zwar auf den Empfängereingang Ihres Detektors. Und wenn Sie ein Radioteleskop in dieser Anordnung benutzen, also wenn Sie sich direkt die Leistung anschauen, die sich an der Speiseantenne sammelt, dann arbeiten Sie im sogenannten Primärfokus. Ich zeige Ihnen dann auch gleich nochmal ein Bild, wie so ein Radioteleskop prinzipiell aufgebaut ist und auch wie der Strahlgang da aussieht. Das ist jetzt oft ein bisschen ungeschickt, denn wenn Sie sich einen Parabolspiegel vorstellen und die Antenne, die da aus dem Zentrum dann herausragt, dann wird Ihnen schnell klar, Ihre Geräte, die dann diese Leistung verarbeiten müssen, die müssen Sie irgendwie auch noch im Prinzip in diesem Fokuspunkt anbringen. Und Sie haben ein analoges Problem zu der Sache, wenn Sie ein optisches Teleskop im Primärfokus verwenden wollen. Aus dem Grund hat man dann auch bei Radioteleskopen angefangen, im Prinzip eine Cassegrain-Anordnung umzusetzen. Das heißt, man setzt in den ersten Fokuspunkt einen weiteren Spiegel und führt damit die Leistung ab, sammelt sie im Prinzip nicht unbedingt hinter dem eigentlichen Parabolspiegel. War das einer von Ihnen? Also Sie sammeln Sie leiten die Leistung, die Sie im ersten Fokuspunkt sammeln, dann über einen weiteren Spiegel einfach raus und können die damit dann einfacher verarbeiten. Das hat in dem Fall nicht nur den Grund, dass Sie Ihren Empfänger als solchen nicht unbedingt da in die luftige Höhe des Spiegels setzen wollen, sondern insbesondere auch, wenn Sie bedenken, dass Sie einen sehr weiten Wellenlängenbereich beobachten wollen mit diesen Teleskopen, dann haben Sie in den verschiedenen Wellenlängenbereichen auch verschiedene Empfänger, die eben mehr oder weniger sensitiv auf den jeweiligen Bereich sind, den Sie sich dann im Einzelnen anschauen wollen. Und diese auszutauschen geht unter anderem eben viel einfacher, wenn Sie dafür nicht an die Antenne Ihres Teleskops klettern müssen. Also in der Regel haben Sie einen Cassegrain-Fokus realisiert. Dann arbeiten Sie, wenn Sie den benutzen, arbeitet man im Sekundärfokus. Und Der Vorteil hier ist, Sie können problemlos verschiedene Empfänger anbringen, aber auch austauschen während einer Messung. Okay, jetzt zeige ich Ihnen noch ein Bild dazu und dann können wir nochmal drüber diskutieren, was das im Einzelnen bedeutet. Also das ist jetzt ein Radioteleskop, wie es vom Max-Planck-Institut in Bonn auch betrieben wird. Von deren Webpage habe ich mir dieses Bild auch geladen. Und was Sie hier in weiß angedeutet sehen, ist einfach der mechanische Aufbau des Teleskops als solchen. Das sehen Sie hier, diese gebogene Fläche, die hier hinten eben unterstützt wird. Das ist jetzt der Parabolspiegel und dann verdeckt unter diesem Bündel von roten Strahlen und dann hier oben, verdeckt hier drunter ist die Speiseantenne. Und wenn Sie sich jetzt den Strahlgang anschauen, der ist hier in Rot eingezeichnet, dann sehen Sie, man geht natürlich wieder davon aus, dass parallele Strahlung von einem Objekt auf den Parabolspiegel trifft, einfach weil die Objekte ja weit genug weg sind. Und dann sehen Sie, dass das über den Parabolspiegel alles zunächst mal hier oben in dem sogenannten Primärfokus aufgesammelt wird. Und an dem Teleskop in Bonn ist es jetzt in der Tat so, dass die auch im Primärfokus einen Empfänger sitzen haben, also teilweise auch direkt dort die Leistung abgreifen, aber für verschiedene andere Anwendungen haben sie dann eben auch hier oben im Fokus nochmal einen weiteren Spiegel sitzen, der dann die gesammelte Leistung in den Sekundärfokus aufsammelt. Und hier an dieser Stelle, da kommen sie eben ja, rein mechanisch, technisch kommt man da einfacher dran. Man hat auch mehr Platz und kann dann eben verschiedene Empfängertypen, die für verschiedene Wellenlängen sensitiv sind, anbringen. Ansonsten sieht das vom Prinzip erstmal ganz ähnlich aus wie bei einem optischen Teleskop ja auch. Auf die Unterschiede kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Haben Sie bis dahin Fragen? Ja?
Wenn wir jetzt hier diesen Parabolspiegel haben und es zu dem Primärfokus kommt, dann sieht es im Moment so aus, als würden dort die Strahlen sich gebündelt. Oder ist dieser zweite Spiegel hinter dem Fokus? Also wenn ich mir das so anschaue, weil so sieht es ja aus, als würde so ein Sekundärfokus gebündelt. Das sieht man ja auch beim Primärfokus.
Ja. Ja, es ist also in der Tat so, wenn Sie sich jetzt auch achsenfernere Strahlen betrachten, dann hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass diese verschiedenen gebogenen Oberflächen da verschieden gut wirklich in exakt einen Punkt bündeln. Hier ist es jetzt, wie das bei dem Parabol ist in Bonn, weiß ich jetzt gar nicht genau, ob das hier wirklich dann schon ein exakter Fokuspunkt ist oder ob da einfach sämtliche Strahlung, die der Parabolspiegel auffangen kann, zumindest auf diese Fläche des Spiegels gebündelt wird. Müsste ich nachschauen, weiß ich jetzt nicht. In der Tat ist es dann aber so, dass man, wenn Sie an die Cassegrain-Anordnung denken, die wir auch bei den optischen Teleskopen hatten, da war ja nur das äußere Strahlenpaar eingezeichnet. Ziel ist es eigentlich, den Fokuspunkt im Sekundär, also einen wirklichen Punkt wollen Sie im Sekundärfokus haben, wenn Sie dort beobachten. Wenn Sie im Primärfokus beobachten, dann werden Sie es wahrscheinlich einfach so einstellen, dass Sie dort die bessere Auflösung haben. Okay. Weitere Fragen? Gut, dann kommen wir jetzt zu dem, was die Radioteleskope nun doch von den optischen Teleskopen unterscheidet und was auch dafür sorgt, dass man dann, wenn man hochaufgelöst messen will, nochmal einen Trick anwenden muss, also besonders vorgehen muss. Und das ist die Problematik des Auflösungsvermögens. Ich hatte am Montag ganz am Ende von der Stunde bei dem Beispiel für die verschiedenen Apparationen am Schluss eine Aufnahme von Jupiter gezeigt, wo ich versucht habe, Ihnen zu erklären, oder ich hoffe, Sie haben es gesehen, dass in dem roten Bild die Strukturen schlechter aufgelöst dargestellt waren als im grünen Bild. Also die Bilder waren nicht farbig, aber die waren eben begrenzt auf diese einzelnen Wellenlängen. Das liegt in der Tat daran, dass je größer Ihre Wellenlänge wird, desto schlechter funktioniert dieses Fokussieren mit den Spiegeloberflächen. Und das setzt sich nun in Richtung der Radiowellen natürlich genauso fort. Dadurch, dass das wellenlängenabhängig ist, können Sie mit so einem Radioteleskop, also egal wie genau Sie dann Ihren Spiegel fertigen, Sie bekommen einfach keine bessere Auflösung hin. Das hat jetzt, das ist der erste Punkt, also das Auflösungsvermögen, das ist eigentlich falsch rum, sagen wir mal, das eher das Fokussiervermögen des Spiegels. Das wird einfach schlechter zu längeren Wellenlängen. So, das ist der eine Punkt, der Ihnen Ihr Auflösungsvermögen begrenzt. Der andere ist, wenn Sie jetzt dran denken, dass Sie die Leistung, die Sie da sammeln, mit einer Antenne abführen müssen, dann ist es so, wenn Sie sich so eine Antenne vorstellen, dann hat die ja, wenn Sie zunächst Strahlung von der Antenne abgeben, dann hat die ja ein bestimmtes Muster, in dem sie die Strahlung abgibt, sprich, die gibt nicht in jede Raumrichtung gleich viel Leistung ab. Wenn Sie sich eine Antenne einfach als einen langgezogenen Metallstab vorstellen, als ein Dipol, dann wissen Sie wahrscheinlich, dass es in Richtung der Achse des Dipols ist das am stärksten, aber man hat auch noch solche kleinen Nebenminima. Ich zeige Ihnen auch gleich ein Bild dazu, damit Sie sich das besser vorstellen können. Wichtig ist, diese Antenne ist nicht, also die ist am empfindlichsten, um zu empfangen, also das Abstrahlungsmuster und die Sensitivität beim Empfangen von Strahlung ist identisch. In der Richtung, in die die Antenne zeigt, in die Richtung in die sie zeigt. Aber das nimmt nicht einfach ab zum Rand hin, sondern Sie haben nochmal sowas wie Nebenmaxima. So. Und wie sieht sowas jetzt aus, so eine Strahlungscharakteristik, also entweder Abstrahlungs- oder Empfangscharakteristik? Das kann man ausrechnen. Ich habe das jetzt mal hier so ein bisschen übertrieben als Dipolantenne dargestellt, also einfach einen Stab und hier oben so ein bisschen eine Verdickung. Wenn Sie sich die Antenne so eingezeichnet hier vorstellen, dann kann man ausrechnen, dass die Strahlungscharakteristik hier entlang verläuft. Sie haben also so eine nach vorne gerichtete Keule, eben in Richtung Ihrer Antenne, und dann haben Sie hier noch solche neben Minima. Ja? Das heißt jetzt, wenn Strahlung jetzt aus dem Raum auf die Antenne trifft, dann ist das am sensitivsten in diesem Bereich hier. Wenn Sie genau aus dieser Richtung die Antenne treffen, dann wird da gar nichts passieren, da haben Sie ein Minimum. Wenn aber aus dieser Richtung Strahlung auf die Antenne trifft, dann werden Sie die auch detektieren und aufsammeln. Und nun können Ihre Detektoren, die Sie da dranhängen, um die Leistung zu sammeln, nicht unterscheiden, woher jetzt eigentlich, aus welcher Richtung die Leistung kam, sondern die sehen nur meine Antenne, also die Antenne hat Leistung gesehen. Und das kann nun dazu führen, wenn Sie Ihr Teleskop ausgerichtet haben auf ein Objekt, was eben hier dann in dieser Richtung sitzt, und Sie haben aber jetzt dummerweise hier in genau der Richtung des Nebenmaximums noch eine wesentlich stärkere Quelle sitzen, dass Sie ein völlig verfälschtes Bild mit Ihrem Radioteleskop aufnehmen. Ja? Was dann noch dazu kommt, ist dieser Winkel hier oder diese Halbwertsbreite, also dieses HPBW steht für Half Power Beamwidth. Das bedeutet, dass Sie hier einen gewissen Öffnungswinkel immer abdecken. Ja? Also selbst wenn Sie Ihre Antenne ganz dünn und klein bauen, die empfängt immer Strahlung aus einem gewissen Winkelbereich. Und das heißt auch nur, wenn Sie nur ein Teleskop benutzen, dann decken Sie immer integral im kompletten Winkelbereich ab. Und wenn dann mehrere Objekte da drin sitzen, dann sehen Sie das als ein Signal. Das heißt, zwei Probleme kommen zusammen. Sie haben zum einen diese Auflösung über die Halbwertsbreite, zum anderen die Problematik, dass Sie nicht unterscheiden können, ob Sie eventuell aus den Minima Leistung aufnehmen. Und das führt dann zu zwei Effekten. Also Sie haben die Halbwertsbreite in dem Bild HPBW abgekürzt. Das bedeutet, Sie machen immer eine integrale Messung über einen gewissen Winkel. Und die Nebenmaxima die können Ihnen Ihr Bild, was Sie eigentlich untersuchen wollen, mit Störsignalen komplett anderer Quellen überlagern. So. Wenn Sie sich jetzt aber anschauen, wie viele Radioteleskope es so auf der Erde gibt und wie erfolgreich man damit auch Astronomie betreibt, dann stellt sich natürlich die Frage, wieso das dann trotzdem geht. Und das liegt daran, dass man beide Effekte erfolgreich bekämpfen kann und am Ende wieder bei Auflösungen landet, wie sie eben auch mit optischen Teleskopen erreichbar sind oder sogar besser, indem man interferometrische Messungen durchführt. Die Interferometrie ist Ihnen in den letzten Stunden, wo wir über Grundlagen von der Optik geredet haben, schon mehrmals begegnet. Immer wenn wir über Beugungsmuster oder sowas gesprochen haben, ging es ja auch um das Verstärken oder Auslöschen von Wellenpaketen, von Wellen, die da losgeschickt werden. Und an dieser Stelle macht man sich das jetzt zunutze. Da zeige ich Ihnen erst das Bild und dann schreibe ich es an. Das glaube ich besser. Also das war unsere Sensitivitätsmuster unserer Dipolantenne. Und das ist jetzt das Prinzip der Interferometrie. Das hier unten, A und B, das sollen zwei Radioteleskope sein, die in einem Abstand D aufgestellt werden. Und was Sie beobachten wollen, ist ein Objekt unter dem Winkel Theta, also zur Erdnormalen sozusagen. Die Quelle ist dann wieder so weit weg, dass wir davon ausgehen, dass hier parallele Strahlen oder eben Wellenfronten ankommen. Entschuldigung. Und diese Wellenfronten, die haben eben gerade, die gehören zu einer elektromagnetischen Welle mit der Wellenlänge Lambda. Und wenn Sie sich jetzt betrachten, wo dieser Winkel Theta eben nochmal auftaucht, dann sehen Sie, aha, wenn Sie hier jetzt die normale auf die Beobachtungsrichtung fällen, dann haben Sie den Winkel Theta auch wieder hier unten sitzen. Und damit können Sie aus dem Dreieck, was sich hier ergibt, zunächst mal die Bedingungen aufstellen, dass der Sinus des Winkels Theta gerade dieses L durch D ist. Und dieses L, das ist Ihnen auch schon begegnet. Was ist denn das? Hat man schon in anderen Bildern eingezeichnet. Ja?
Das ist doch dann der Gangunterschied.
Genau, das ist der Gangunterschied zwischen den Strahlen, die von der Wellenfront auf die beiden Teleskope treffen. Und da der Gangunterschied, wenn Sie jetzt die Bilder, die das Teleskop A und das Teleskop B aufnehmen, miteinander überlagern oder in Interferenz bringen, also zeitlich betrachtet auch, dann hilft Ihnen der Gangunterschied dabei, ein Interferenzmuster Ihrer Quelle zu erzeugen. Da gelten dann wieder die gleichen Bedingungen, die wir auch schon kennen, wenn Sie halbzahlige Unterschiede in der Wellenlänge haben, also echte Halbzahlen, dann kommt es zu Auslöschung, bei ganzen Zahlen kommt es zu Verstärkung. Und damit erzeugen Sie in diesem Fall jetzt ganz bewusst aus Ihrer eigentlichen Punktquelle, die jedes einzelne Teleskop aber nur sehr verschwommen und verwaschen wahrnimmt, ein Interferenzmuster mit diesen beiden Teleskopen. Und anhand dieses Interferenzmusters und der Abmessungen, die Sie dort finden, können Sie dann eben wieder viel besser auf die Sie eigentlich interessierenden Größen Ihrer Punktquelle zurückschließen. Jo. Und so ähnlich wie man jetzt auch in einem Spektrometer nicht einfach nur einen Doppelschlitz benutzt, also zwei Schlitze, wo man die Wellenlängen auftrennt, sondern immer ein Gitter einsetzt, was ja letztlich ganz viele Schlitze nebeneinander sind. Genauso macht man das in der Radiointerferometrie dann auch. Man bleibt nicht stehen bei zwei Teleskopen, sondern man baut eine ganze Kette von Teleskopen auf. Auch nicht unbedingt alle an einer Reihe entlang, sondern oft so Y-förmig, mehr oder weniger verteilt. Es gibt sogar Ansätze, Radiointerferometrie über die ganze Erde sozusagen zu machen, also dass diese Basislänge D dann hier möglichst groß wird, um eine möglichst große Auflösung zu erreichen. Die Problematik ist hier dann immer, dass man ja auch die Zeitinformation der Signale braucht, die hier ankommen und die eben so genau, damit dieses interferometrische Verfahren auch funktioniert. Aber das ist der Weg, um auch mit Radioteleskopen Auflösungen zu erreichen, wie man sie aus dem Optischen kennt. Okay, dann gibt es noch Fragen dazu? Prinzip ist ja hoffentlich klar nach der Einführung. Dann schreibe ich das mal noch kurz an. Also die Lösungen, hatten wir gesagt, sind interferometrische Messungen und solche Anordnungen, die nennt man dann Radiointerferometer. Und das ist letztlich eine Kombination zweier oder auch mehrerer Radioteleskope. Und Sie wollen möglichst große Basislängen abdecken. Die Basislänge ist der Abstand der Teleskope, das war in dem Bild mit klein d bezeichnet. Und wenn Sie dann die Position Ihrer Radioquelle aus dem Interferenzmuster bestimmen wollen, dann können Sie sich eben die verschiedenen Maxima und Minima, die Sie bei einer Überlagerung der Bilder erzeugen, anschauen. Und da hatten wir jetzt als Bedingung für den Gangunterschied gefunden, dass das L gerade gleich D mal dem Sinus des Beobachtungswinkels Theta ist. Daran sehen Sie auch, warum man einen möglichst großen Basislänge haben will, denn dann wird der Gangunterschied groß. Ja? Und die Bedingung für Interferenz ist dann analog zu dem, was Sie vom Doppelspaltexperiment kennen. Sie finden konstruktive Interferenz, wenn L gleich N mal der Wellenlänge ist und N ist dabei eine ganze Zahl und destruktive Interferenz finden Sie bei Gangunterschieden mit halbzahligen Vielfachen der Wellenlänge. Okay. Haben Sie zu den Radioteleskopen noch Fragen? Also Bilder oder Fotos von diversen Beispielen habe ich Ihnen jetzt keine mitgebracht. Die, denke ich, finden Sie auch problemlos, wenn Sie ja, in ein Astronomie-Grundlagenbuch reinschauen oder einfach auch mal im Internet suchen nach den gängigen, im Moment aktuellen Radiointerferometern. Okay. Wenn Sie dazu keine Fragen mehr haben, dann kommen wir zu den nächsten Wellenlängenbereichen, die wir uns anschauen wollen. Ich hatte ja gesagt, Ziel soll eigentlich sein, das komplette elektromagnetische Spektrum abzudecken. Und nun ist es so, was wir jetzt abgedeckt haben, ist mit den optischen Teleskopen den Bereich hier unten und mit den Radioteleskopen dieses große Fenster hier oben. Und Sie sehen jetzt auch schon, das sind schon im Wesentlichen die Bereiche, wo Sie ja, erdbasiert, also von der Erde aus Astronomie betreiben können. Wir haben noch ein weiteres offenes Fenster, nicht wirklich komplett durchgängig offen, wo man erdbasiert Astronomie betreiben kann, das ist die Infrarotastronomie. Das habe ich jetzt mal mit diesem Kästchen hier angedeutet. Da sehen Sie, dass ein großer Teil, insbesondere die größeren Wellenlängen, da kommt auf der Erde nichts mehr an. Wenn man also hieran interessiert ist, dann muss man satellitenbasiert messen. Aber hier für die, ja, sozusagen in der Nähe zum optischen Fenster, da gibt es nochmal diverse Maxima, wo man eben auch wirklich messen kann von der Erde aus. Das ist die Infrarotastronomie und ein zweites Beispiel, das ist dann der Wellenlängenbereich, der sich auf der anderen Seite am optischen Bereich anschließt, das ist die sogenannte Ultraviolettastronomie. Während die Infrarotastronomie ja schon aufgrund ihrer Lage hier im Spektrum sich dann teilweise analoger Mittel bedient, wie auch die Radioastronomie, nämlich unter anderem auch Interferenzmessungen einsetzt, um die Auflösung zu verbessern, ist das hier im Ultravioletten so, dass sie ja, immer näher an Wellenlängenbereiche rankommen, wo es dann um ja, in Richtung Röntgenstrahlung oder auch Gammastrahlung geht, und entsprechend wird in dem Bereich eher aus, werden hier eher Messverfahren von dort entliehen und dann abgewandelt, angewandt. Okay. Also diese beiden Wellenlängenbereiche, die schauen wir uns jetzt nochmal an.